Ja, ich freue mich sehr über die Gemeinschaft, die wir jetzt hier miteinander haben und für alle Inputs. Man merkt ja auch so, wenn man dann selbst mal Teilnehmer ist, so wie gestern, dass dann am Abend das immer schwieriger wird. Also morgens mag es noch gehen und freue mich darüber, dass es hier noch so einen Abschluss geben kann. Bin selbst auch sehr gespannt, wie dieses Thema jetzt herüberkommt. Ich bereite das immer wieder neu vor und tue dann morgens nochmal überlegen, was machst du und so weiter. Bis zuletzt bin ich am Schieben und gucken, was kann ich da reinbringen oder was nicht. Also es ist immer sehr spontan, aber es geht ja vor allen Dingen darum, dass wir ein bisschen einen Blick bekommen, nochmals für die Endzeit, und das haben wir schon bekommen. Aber was ich schon vorgestern angedeutet habe, ist es so, dass wir etwas mehr noch von der Seite der unsichtbaren Welt her schauen. Nicht, dass wir von dieser Seite schauen, sondern schauen darauf, was die Bibel über diese Welt sagt und was dadurch auch vielleicht grob an Klarheit über all diese auch politischen Entwicklungen steht. Also, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich fange sehr persönlich an. Wir sind Sonntag hier hingekommen. Wir sind aus Holland gekommen. Warum? Weil am Samstag das Abschied von meinem leiblichen Vater war, Abschied in den Tod. Das war emotional, das ist doch so eine Sache, deinen eigenen Vater doch abgeben zu müssen. Das war alles etwas alternativ gestaltet, das war keine klassische Beerdigung und so weiter. Wir haben ihm letztendlich dann, das heißt seinen Körper, also vor dem Ofen abgestellt zur Kremation. Nun, das hat ja alles ja auch eine spirituelle Bedeutung. Also das Kärtchen zum Abschied war liebevoll gestaltet. Mein Vater ist fast 98 Jahre alt geworden, was ja unglaublich ist. Nie gedacht, dass er so alt werden würde. Das sind so die Kunstwerke, die er dann noch gemacht hat. Er war so etwas dement. Aber es war alles auch mit Spiritualität einhergehend. Diese Spiritualität war durch und durch, ich würde so sagen, als Sammelbegriff esoterisch. Und nun stand ich da und die Abschiedsfeier soll ja von der Familie selbst gestaltet werden. Es war nicht in einer Kirche, es war auch in einer biologisch dynamischen Landwirtschaftsschule. Mein Vater war Landwirt gewesen und das passte alles im Bild. Und so hatte ich dann auch einen Teil. Ich habe noch zwei Geschwister, die noch leben. Ein Bruder ist schon verstorben. Die Schwägerin hat dann was gesagt. Meine Schwester, mein Bruder hat was gesagt. Meine Mutter und dann noch eine Person. So war das bunt gestaltet. Ich bekam, wie alle anderen, 8 Minuten. Meine Mutter betonte, Martin, keine Minute mehr. 8 Minuten. Sie hatte Angst, ich würde eine Predigt halten. Nun, ich hätte es gerne gemacht. Also die Angst war nicht ganz unbegründet. Aber wir sehen da dran, und es war mir wirklich ein Bedenken, das kommt von deiner eigenen Familie, von deiner eigenen Mutter. Und du hast eine gute Beziehung mit ihr, gute Beziehung auch mit dem Vater. Es ist alles kein Streit. Aber jetzt kommt auf eine ganz andere Ebene Verfolgung. Das hört sich komisch an. Äußerlich alles Paletti, aber innerlich auf eine andere Art und Weise. Eine Einschränkung und eine Angst von der Seite. Immerhin hatte sie einen Bibeltext aus Prediger Kapitel 3 zugrunde gelegt. Vor alles gibt es eine Zeit. Kann natürlich ja sehr weltlich, auch esoterisch aufgefasst werden. Aber ich habe natürlich schon gesagt, wenn ihr einen Bibeltext drauf macht, dann werde ich auch aus dem biblischen Kontext darüber sprechen. Das war natürlich schwierig. Naja, okay. Es ist alles gut gegangen. Also ich habe das auch sehr liebevoll gestaltet. Ich habe dann einfach dargestellt, ganz kurz, wie mein Vater, meine Schwester und mich dann mit nach draußen genommen hat. Es war ein ganz, sehr kalter Winter gewesen. Und wie ihr dann uns in diese Kälte geholfen hat und unsere Händchen, die nicht warm werden konnten, eingeblasen hat, damit sie ein bisschen warm werden. würden. Nun, das habe ich so als Aufhänger genommen, sodass auch ein persönlicher Bezug da stand und habe dann natürlich auch über den Predigetext gesprochen. Nun, eine Sache war, dass ich auch nicht ganz unbegründet etwas Frommes von meinem Vater sagen durfte, weil immerhin hat er im Alter immer wieder das Vaterunser gesprochen. Nun, immerhin. Das war für ihn schon ein Wunder. Beide meine Eltern sind nicht christlich erzogen, also ist das alles etwas, ja, etwas Neues gewesen. Aber pass auf, etwas Spirituelles. Es passt alles mit im Bild. Unter vielen könnte man das auch noch aufnehmen und die Vermutung war, mein Vater war dann am Ende schon etwas dementiert, obwohl er auf dieser Ebene manchmal sehr klar war, dass er das mir zuliebe tat. Okay, hätte er nicht machen müssen, haben wir jetzt getan. Das Gebet war dann auch das Letzte, was ich noch aussprechen durfte. Immerhin hatten sie mein Auftritt gewürdigt und gesagt, das war in Ordnung gewesen. Und ganz bevor wir dann den Sarg da abgegeben haben, dann sagte meine Schwägerin, Martin, du sollst mal ein Gebet sprechen. Ja, wenn sie es sagt, dann ist es für die Mutter auch in Ordnung. Dann habe ich angefangen. Vater unser, der du bist im Himmel. Und habe damit einen Abschluss über das gemacht. Auch als ich zum letzten Mal noch sah mit Elke, ich kam da im Haus, bin in den Schlafzimmer gekommen, es wird alles dann zu Hause aufgebahrt, ist alles ein bisschen alternativ. Ja, bin dann noch im Raum gegangen und das Einzige, das Erste, was ich gemacht habe, unter Tränen, Vater unser, ich habe es gebetet. Wie ich schon häufiger mit meinem Vater gebetet habe, im Schlafzimmer. Und dieses Gebet, das Vater unser, ist ein Riesending. Das ist Ausdruck von echter Gemeinschaft. Wir sprechen über Gemeinschaft. Aber alleine schon diesen Anfang, Vater unser, ist so persönlich, so familiär, so auf Gemeinschaft ausgerichtet. Und das ist gewaltig. Und Jesus hat ja uns dieses Gebet gelehrt. Es ist so persönlich, dass er selbst zum Auftakt von diesem Gebet seine Jünger sagte, wenn du betest, so gehe in deine Kammer und, also wo du dann durch die Tür reingehst, wenn du die Tür, deine Tür geschlossen hast, also das ist eine ganz wichtige Sache, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Das musst du in Abgeschiedenheit tun, weil der Vater im Verborgenen ist und wir leicht abgelenkt sind von den vielen, also sinnlichen Eindrücken, die wir so und so hoch haben. Und dann sagt er, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Nun, ich weiß noch gut, als wir getauft wurden, da ist mein Vater und meine Mutter sind gekommen, haben da zugeschaut, das war jetzt dann, ich bin mitten im Leben zum Glauben gekommen und wir wurden in ein Becken getauft, ganz unter Wasser. Und dann sagte nachher mein Vater, als du dort in dem Becken runtergingst und hochkamst, kam mir sofort der Gedanke, heute habe ich meinen Sohn verloren. Ups, dachte ich, aber doch ein interessanter Gedanke. Weil es ist doch tatsächlich so, dass jetzt von da an, ja, und natürlich schon vorher bei der Bekehrung, mein himmlischer Vater mein wichtigster Bezugspunkt war. Und in dem Sinne hat er recht gehabt. Das waren, ich würde sagen, Geisteseingebungen, die er immer wieder hatte. Sehr interessant. Aber Jesus lehrte seine Jünger dieses Beten. Und sprach zu ihnen, sie fragten ja danach, wie sollen wir dann beten? Lehre uns, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, Vater. Und so fing er an, so sprecht, Vater. Und dann ging natürlich weiter, der du bist in den Himmel. Und nun wird der Ort angegeben, aber so persönlich, ein familiärer Bezug zu jemand, der im Himmel, in den Himmeln ist. geheiligt werde dein Name. Das Erste, was gesagt wird. Warum beten wir das? Die wenigsten ahnen das eigentlich, warum das so wichtig ist, dass wir das sagen. Weil wir von unserer Perspektive hochblicken in den Himmel. Und die Himmel, die sind teilweise natürlich, wir denken dann immer nur an den Ort, wo Gott wohnt. Aber den Himmel sind auch von Gott geschaffene, also Welten, wo die Geister, die Engel, die Dämonen alle hausen. Und von uns aus gesehen können wir nicht den Unterschied wahrnehmen. Wir nehmen von uns aus, jetzt ich sage mal von ungläubiger Perspektive aus gesehen, viele Götter wahr. Und wenn wir so anfangen zu beten, dass wir so familiär mit einem dieser vielen Götter, die da sind, in Kontakt treten, sagen wir aus, geheiligt, das heißt abgesondert sei dein Name, abgesondert von alle anderen, möchte gern Götter. Und wir suchen nun Gemeinschaft mit dir. Eine so zentrale Sache. Johannes sagt in 1. Johannes 1,3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. So macht ihr das klar. Die Gemeinschaft ist eine lebendige Gemeinschaft mit einem himmlischen Vater und mit seinem Sohn, der, nachdem er gen Himmel aufgefahren ist, zu Rechten des Thrones Gottes Platz genommen hat. Unsere Gemeinschaft ist mit dem. Und das muss klar gemacht werden. Und das ist die zentrale Aussage, auch wenn wir über Gemeinschaft, ob in der Endzeit oder jetzt oder wann auch immer sprechen, da machte Johannes das klar, dass er uns in diese Gemeinschaft mit einlädt, auch indem wir mit ihm als Apostel oder vielleicht miteinander als andere Mitchristen und Geschwister in Kontakt treten. Das ist Ausdruck von familiärer, zutiefst intimer Beziehung, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Nun ist die Perspektive für uns, die wir sehr materiell eingestellt sind und sagen, was wir nicht sehen, ist nicht da, was eine Falschaussage ist im Vergleich zu dem, was die Bibel sagt. Aber das ist eben unsere Prägung. Diese Prägung übrigens ist auch sehr spirituell. Das denken wir nicht. Auch Materialismus ist durch Spirits uns so eingegeben oder wir sind unter einem Druck oder einem Deckel, wodurch wir viele Dinge der Bibel überhaupt nicht einsetzen können. Darum musste Paulus eine ganze Geschichte an den Korinther machen, die damals viel damit zu tun hatten. Nämlich mit dieser Sache des Götzenopferfleisches. Sagt uns überhaupt nichts. Da machen wir manchmal sehr falsche Rückschlüsse daraus, dass wir dann irgendwo alles machen können, weil Paulus das mit dem Götzenopferfleisch ja auch so relativierte, so denken wir dann. So war es nicht. Aber ich greife das jetzt ein bisschen auf, weil in diesem Zusammenhang er prinzipiell Dinge klar macht. Also mit dem Götzenopferfleisch lassen wir jetzt sein. Ich zitiere aus 1. Korinther Kapitel 8, aus den Versen 4 bis 6. Wir Christen wissen, dass es keine Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Nun, das ist ein Standpunkt, wo wir dann sagen, also da gibt es die Götzen, das sind ja immer diese Holzklötze und so weiter und all diese Figuren, die da die primitive Völker hatten, da haben wir doch nichts mehr zu tun. Aber so ist das nicht gemeint. Dann haben wir das, was eigentlich ausgesagt ist, nicht verstanden. Aber wir Christen wissen das. Aus unserer Perspektive ist das unser Zugang. Dem Vater, dem Sohn im Himmel. Aber die anderen haben nach wie vor diese Perspektive, damals, die Korinther auf jeden Fall, sind viele Götter. Wir meinen, wir haben es nicht. Aber liste mal so auf, wo wir unsere Zeit damit verbringen. Und verbinde das mal mit irgendwie einer Art Gottheit, denn wir beten es an, indem wir viel Zeit in manchen Schmarrn investieren. Denn, und nun sagt die Vers 5, und das macht eben die andere Perspektive klar, wenn es auch sogenannte Götter gibt, im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. Und hier gibt er das zu. Es gibt viele Götter. Das heißt, ihr leugnet mit dieser Aussage nicht, dass es Götter gibt. Aber die Götter, das sind alles von Gott geschaffene Geisteswesen. Engel oder wie man sie auch bezeichnen mag. Die gibt es. Aber natürlich sind auch diese Wesen alle geschaffen von Gott und selbst nicht fähig, wie Gott zu schaffen. Das können sie nicht. Aber sie haben schon einen gewissen Einfluss. Und diese lassen sie gerne gelten. Aber darum nennt ihr sie sogenannte Götter, weil sie auch Götter genannt werden. Und die gibt es im Himmel. Und dann gibt es eben auch Herren auf Erden. So ist doch für uns wiederum, nun spricht er wiederum Christen an, ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also eine ganz eindeutige Sache, dass unser Bezug im Himmel nun ganz bewusst und ausgewählt. Darum sagen wir, Vater unser, geheiligt werde dein Name, der du im Himmel bist. Geheiligt, wir stellen den daraus. Für uns gilt also nur, wenn wir blicken, Himmel blicken, du, Vater. Das ist ganz wichtig. Für uns ist nur ein Gott. Und dann auch ein Herr. Das heißt, diesen Gott, der aus diesem obersten Himmel, dem Wohnort Gottes herunterkam, auf Erden zu uns kam, Mensch wurde, zu diesem Mann sagen wir Herr. Jesus sagt, zu Recht sagtet ihr. Und ihr alle seid Brüder. Der ungläubige Thomas musste genau am Ende, als er nicht glauben wollte, als Jesus ihm dann erschien als der Auferstandene, und er durfte seine Hände in die Wunde legen, dann wusste er es und sagte genau dieses Bekenntnis. Mein Herr, das war er schon gewesen, und mein Gott. Nun war die andere Ebene mit im Boot gekommen. Bis dahin war er nur Herr gewesen. Aber dann war er auch auf die geistige Ebene, der Gott, der angebetet wurde, das heißt, da war alles nun ins Lot gekommen und hat es wirklich verstanden, dass Jesus wirklich Gott ist. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit diesem Herrn, Jesus Christus, mit diesem Gott, dem Vater im Himmel. Das ist eben angesagt. In 1. Korinther 10, also Vers 19, heißt es, sage ich nun, dass einem Götzen geopfert etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein. Sondern das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Das heißt, die Tätigkeit, das zu tun, ist durchaus die Kontaktaufnahme mit Dämonen. Sprich Götter, Geister, Engel oder wie sie auch genannt werden. Hier werden sie Dämonen genannt, weil sie sich tatsächlich als Feinde Gottes entpuppt haben. Also wenn man sich darin betätigt, opfert man eben nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Aha. Wir können also Gemeinschaft haben mit den Dämonen. Wir meinen, wir können nur Gemeinschaft jetzt geistig gesehen haben mit Gott. Nein, wir können auch mit den Dämonen Gemeinschaft haben. Und das ist so real. Ich habe mit meinen Eltern erlebt. Es war unglaublich, als wir ihn jetzt genau vor 2 Wochen noch einmal besuchten. Bei einem Pflegeheim, kam montags zu ihm, habe noch einen wirklich sehr freundlichen Kontakt mit ihm gehabt. Es sah gut aus, hätte auch noch länger dauern können, dachten wir dann. Aber am nächsten Tag kam die Not. Atemnot. Enge. Angst. Nun, wir dachten, wie wird das ausgehen? Also, wir hatten ein Gespräch mit den Ärzten und meine Mutter war dabei und es war alles sehr schön gestaltet. Wir haben darüber geredet, wie mein Vater weiter gepflegt werden könnte. Währenddessen ist Elke hereingegangen und er hatte weiterhin Not. Und Elke bekam einen Schrecken. Weil er sagte, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Die Angst war da. Die Enge, keine Luft mehr. Elke schlug vor, sie könne beten und sie betete so ein bisschen durch sein Leben hindurch, wie sehr Gott ihn gesegnet hat. Da konnte er ja zu sagen. Und dann sagte Elke, wie wäre es doch, wenn du vielleicht bei Jesus im Himmel sein könnte. Nun war er sehr schwach und voller Angst. Aber auf einmal reagierte er mit unglaublicher Wucht. Nein, nein, nein. Es war dämonisch. Unglaublich, so eine Schwäche. Man könnte sagen, es schwellt zu dem Tod hin. Noch so eine Macht, so ein Nein. So eindeutig. Es war furchtbar. Aber wir müssen das einfach auch annehmen. Es war auf eine Reihe von immer wiederkehrenden Begegnungen, wo wir ihm auch gesagt haben, wie wäre es mit Jesus. Er hat bei mir unter Predigten gesessen. Einmal habe ich gepredigt und dann kam er am Ende zu mir und sagte, das hast du für mich gesagt. Ich sage, ja. Das Thema war Bekehrung. Ja? Dann habe ich gesagt, und du? Und dann lächelte er, sehr freundlich. Und sagte, nein, vielleicht, wenn ich alt werde. Dann war er schon über 80. Also, unglaublich. Ja, hier nochmals gesagt, keine böse Ablehnung, kein Terror oder sowas, aber lieblich. Das ist eine ganz andere Art von Verfolgung, die wir auch hier alle kennen. Viel mehr, als wir denken. Nun, in diese Kette von Aussagen fiel nur dieses Nein. Also, ich kann da von unserer Seite her kein Erfolg mitteilen, wo wir sehr, nicht nur wir, für auch andere, für meinen Vater gebetet haben. Nun, das ist dämonisch, so würde ich sagen. Denn über diese New Age-ige Art hat er Gemeinschaft gehabt mit Dämonen. Immer wieder fing er an zu beten und sprach auch Herr aus, aber nie Herr Jesus Christus. Verstehen wir? Was für ein Herr ist das dann? Was ein Ball? Nun, so könnte man es annehmen. Ich kann letztendlich nicht sagen, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber er wurde von da an so gut wie unter Morphium gesetzt. Und das ist dann eben lieb gemeint. Leute, lieb gemeint, wir wollen ja alle nicht leiden. Aber dann ist Betäubung da. Und es hätte noch sein können, dass Angst und Druck vielleicht noch einen Aufschrei gegeben hätte nach Gott. Unser Text, Hebräer 10, Vers 23, lese ich jetzt vor. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Das musste er sagen, denn die Neigung der Christen ist eben auch da locker zu lassen. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Gemeinschaft in der Endzeit ist deswegen auch hier zum Ausdruck gebracht, weil es dieses Herannahen des Tages hier mit einbezieht und diese Sitte des Zusammenkommens anspricht und dann auch das Achthaben aufeinander. Ich will erst diese Endzeit ein bisschen auch deuten, denn was ist dann damit gemeint? Das Herannahen des Tages. Wir das so sehen, dass eben die Tätigkeit aus dieser Sicht die Hebräer hier so von sich gibt, ist es, dass wir zusammenkommen und dass wir das nicht versäumen. Offensichtlich eine Aussage, dass je mehr wir gegen Ende kommen, je schwieriger es wird, Gemeinschaft zu haben. Vielleicht wird es auch verboten werden, so wie wir es auch schon gehört haben, da in Russland, Kirgisistan und so weiter. Das wird einfach verboten. Das ist dann äußerlich gesehen, kann es verboten werden, vielleicht wir auch innerlich weil wir sagen, wir haben unsere Kreise und so weiter. Wie schnell geht es? Oh, ich habe ein Wehwehchen und ein bisschen ein Hustchen und dann komme ich nicht und so weiter. Das ist eine andere Art von, warum man dann nicht mehr zusammenkommt. Es ist aber so bei einigen Sitte geworden. Und wenn das sich einmal einpendelt, dann findet man nicht mehr zur echten Gemeinschaft zurück. Sondern wir sollen einander ermuntern und das eben umso mehr, je mehr ihr den Tag heran seht. Also, wir haben im Zusammenhang mit diesem Seminar Gemeinde in der Endzeit immer wieder auch Jeremia zitiert, der ja auch auf diesen Zusammenbruch des Tempels aus verkündigen musste. Jeremia 8, Vers 11, und den Bruch der Tochter meines Volkes heilen sie oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Eine typische Aussage für das endzeitliche Geschehen. Ein vermeintlicher Friede. Ein antichristlicher Friede. Und dann in 1. Thessaloniker 5, Vers 3 auch das angesprochen, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Wenn sie sagen, nun spricht Paulus konkret diese Endzeit an, die, man könnte sagen, in Parallele steht mit dem, was Jeremia damals auch als Endzeit eben vorübergehend für Israel beschrieb. Schauen wir weiter in diesem zweiten Kapitel von 2. Thessaloniker, bekanntlich eben diesen Text, die diese Endzeit ganz konkret beschreibt. Denn der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Vers 4, er, eben der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, der Antichrist, ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Diese Sache wird konkret so beschrieben, was Tempel Gottes angeht, da gibt es ja verschiedene Ansätze, was damit gemeint sein könnte. In Matthäus 26, 61, da heißt es, ich kann den Tempel, sagte Jesus wohl, und das klagen sie ihm dann an, bevor er gekreuzigt wurde, abbrechen und in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Und da war es klar, dass er von dem Tempel seines Leibes sprach. Das ist die erste Bedeutung. Jesu Leib ist der Tempel Gottes. Und Jesus macht das ganz klar. Und diese erste Bedeutung hat man auch so aufgegriffen, es geht nicht um äußere Tempel. Das hat ja auch Stephanus in seiner Predigt gesagt. Also immer wieder haben sie gemeint, an den Tempel macht es fest. Aber es sind alles nur Gebäude, es sind alles nur äußere Erscheinungsformen. Es geht um das Innere. Es geht darum, dass nicht das Gesetz, das Äußere, sondern dass das Herz im Innere beschnitten wird. Dann ist eben genau das die Aussage, jetzt erstmal in 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ihr. Mehrfach. Das heißt nicht eine Person, sondern hier, meine ich, ist die Gemeinde gemeint. Tempel Gottes ist das Gemeinde dargestellt. Dann natürlich, 1. Korinther 6, Vers 19, noch einmal, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Nun, da kann es auch Einzelnen gemeint sein, ich würde da die Betonung darauf setzen, dass auch unser Leib in dem Sinne ein Tempel des Heiligen Geistes ist, und wir sehr aufpassen müssen, wenn wir nun sagen, dass eben diesen einen Mann oder sein Geist, wir werden das gleich noch sehen, sich in den Tempel setzt, dass wir diese Dinge als erstes beobachten. Ich habe einen Stress in einer Gemeinde, wo wir auch Glieder waren und ich eine Verkündigung machen sollte und ich vorgeschlagen habe, zu diesem Thema zu sprechen, habe ich dann gesagt, pass auf, wenn das in 2. Thessaloniker so heißt oder auch hier in 1. Korinther 3, dass wir den Tempel Gottes ist und dass der Antichrist sich eben darin setzen will, dann habe ich zu den Leitungen gesagt, pass auf, wie können wir das verstehen? Wo würde sich dann der Antichrist am liebsten hinsetzen? Nun, ein bisschen hin und her, aber wenn er die ganze Gemeinde haben will, natürlich in der Leitung, bei den Pastoren, bei den Ältesten. Wenn er sich da eingenistet hat, dann hat er bald die ganze Gemeinde. Nun, sie waren entsetzt. Da saßen die Ältesten mir gegenüber. Ich sage das nicht nur euch, ich sage das generell. Ihr braucht Gebet, habe ich gesagt. Ihr seid gefährdet. Einige Gefahren habe ich schon wahrgenommen gehabt. Nun, sie wollten das als eine persönliche Verletzung sehen und haben dann abgelehnt, dass ich diesen Dienst mache. Leider. Das ist so real. Wir sehen es überall, dass die Gemeinden kaputt gemacht werden, in den Leitungen abfallen oder auf andere Dampfer gehen und nicht mehr diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn im Mittelpunkt ihres eigenen Lebens und der Gemeinde platzieren. Diese Sache ist dann natürlich auch klar. Was uns angeht, persönlich, da sind wir dann in dem Sinne auf Aufklärungstour, dass wir sagen, pass auf, die Esoterik ist ein sehr starker Geist. Und wenn ihr natürlich nicht glaubt an all diese Geister dahinter, ihr seid ja alle sehr nüchtern, so meint ihr, obwohl das auch nicht mehr überall der Fall ist. Aber dann sage ich euch, wenn ihr Yoga macht, dass ihr dann in Gemeinschaft mit hinduistischen Göttern tretet. Das ist Absicht von Yoga-Übung, dass dadurch ein Kontakt, eine Gemeinschaft zustande wird. Und das ist nicht, indem ihr daran glaubt, sondern indem ihr die Übung macht. Dadurch entsteht Gemeinschaft. Die Übung, das heißt diese Pose, ist die Anbetung. Das ist hinduistisches, buddhistisches, esoterisches, magisches Denken. Dieses Denken bezieht sich nicht auf Glaube, sondern auf die Tat. Tu eben die Übung und es ergibt sich eine Wirkung. Ja?
Wie ist das, wenn man den Heiligen Geist anbetet? Also das habe ich jetzt bei Leuten erlebt. Ich habe das vorher eigentlich noch nie gehabt, dass genau. Ich irgendwie den Heiligen Geist angebetet habe.
Das ist immer mal eine ganz andere Frage, aber da muss man natürlich auch fragen, in welche Art und Weise man das macht oder was man damit beabsichtigt. Den Heiligen Geist gesondert anzubeten ist eigentlich entgegen dem, was der Heilige Geist will, weil der Heilige Geist will per Definition Jesus die Ehre geben, so ist es ihm zuwider, dass er selbst angebetet wird. Ja. Er würde sofort sagen, hey, geh zu Jesus, ich will Jesus die Ehre geben. In dem Sinne, ja. Und eben setzt er, dieser Antichrist, sich in den Tempel Gottes und gibt vor, er sei Gott. Nun, er sei Gott. Wenn er einkehrt, wovon raubt er uns denn? Er ist ein Räuber. Er raubt uns unsere Identität. Der Teufel will einfach Roboter haben. Kanäle, wodurch er wirken kann, die nicht mehr eine eigenständige Entscheidung treffen und sich dagegen wehren oder selbst prüfen, ob das, was sie leben, in Ordnung ist. Diese Frau, Nancy Pierce, sie hat ein interessantes Buch geschrieben. Die Titel des Buches, wie war's nochmal? Über den Leib, also den Körper, liebe dein Körper, was glaube ich. Also sie hat das deutlich gemacht, wodurch auch diesen Unfug der unterschiedlichen Dingen wie Gender und Euthanasie und all diese Dinge kommen. Diese Trennung findet heute ganz konkret statt, überall. Und das hat alles geistlichen Ursprung. Person ist privat, subjektiv und relativ. Das ist die Aussage ganz zentral. Der Körper, eben nicht Person, ist öffentlich, objektiv und absolut. Und das wird betont. Es ist eine sehr hilfreiche Trennung, Denn nun geht es darum, dass das betont wird und das eben subjektiv, das kannst du für dich jetzt machen, wie du willst, aber die Betonung soll hier sein, deswegen, wenn dann du fühlst, du bist irgendwie mit dem männlichen Körper auch ein Weiblein, dann musst du das zum Ausdruck bringen, weil es ist alles Körper und Gefühl betont und das ist eben dann, was gelebt werden soll und muss. Diese Selbstbestimmung ist in einer neuen EU-Menschenrechtscharta festgelegt, dass Lebensrecht Personen nicht mehr Menschen zugesprochen wird. Und das bedeutet, dass eine Person nach Artikel 3 ist, wer sich einer freiwilligen Einwilligung fähig ist. Nun, bei ungeborenen Kindern ist das natürlich nicht der Fall. Und so können die einfach mit dieser Charta schlicht umgebracht werden. Eine private Person, eine Frau, bestimmt über Leben und Tod eines anderen Menschen, ein ungeborenes Kind. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte so der Fall. Aber natürlich, wenn wir alle mehr entmündigt werden, werden wir alle immer mehr nicht mehr selbst bestimmen können. Und man kann eben dieses Gesetz dann immer höher schieben und so auch die Menschen unterordnen, diese ganze Sache. Dass wir hier sehen, was hier geschieht. Also wir haben gesagt, dass der Antichrist sich in uns einnistet, die Person wird weggenommen und die ist ja nur subjektiv und dadurch wird das gemacht, dass der Geist des Antichrist dort zunächst mal sich einnistet in uns Menschen und eben der Körper nun der Antichrist selbst da sein wird, weil das wird dann der Supermensch sein, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist das Zentrum. Die Gesetzlosigkeit möchte die Würde der Person. Zentrale Aussage des Grundgesetzes uns komplett madig machen. Im Vordenker dieser ganzen Bewegung, ein Mann wie Yuval Harari, der dann sagt, wir sind dabei, göttliche Fähigkeiten zu erwerben, um uns selbst zu Göttern zu machen. Wir sind göttlich. Es ist so ein New Age, so ein Esoterismus, so ein abgewandt buddhistischer Anspruch. Das Einzige, sagt er, was Gott erschaffen konnte, sind organische Wesen. Als wir versuchten, jetzt alle ganze Wesen zu erschaffen, aber wir tun das eben, Formen wie Cyborgs, künstliche Intelligenz und so weiter, Cyborgs sind halb Menschen, halb Roboter. Wir werden sehr bald über den Gott der Bibel hinaus sein, so meint er, weil, und wie kann das sein, dass er das so aussagt, er die Existenz einer lebendigen Seele, eine von Gott gegebene Seele, leugnet. Ich sage, diese Seele gibt es gar nicht. Und dann kann man tatsächlich auch genauso gut Roboter sein. Da ist keine Seele drin. So kommt er mit diesem ganzen Anspruch auf einen fernöstlichen, auf einen buddhistischen Trip. Und wenn man bei ihm schaut, dann sieht man, dass er einen Hang zum Buddhismus hin hat. Und diese buddhistische Aussage besteht darin, dass der Buddhismus nicht aussagt, dass wir, wie wir alle annehmen, Körper, Seele, Geist sind, sondern sie nehmen Seele weg und tun stattdessen Sprache einfügen. Also Körper, Sprache, Geist. Nun schauen wir mal, wie Harari damit umgeht und sagt, KI hat schon längst die Sprache aller Menschen, aller Kulturen geknackt. Ist besser in der Sprache als wir alle zusammen. Deswegen erhebt er sich, auch die Buchreligionen, sagt er, sind alle Sprachreligionen und kommt dann also versteckt zu der Aussage, die sind ja alles eh von KI gemacht oder sind von KI beherrscht und auch die Schrift ist in dem Sinne, weil KI das viel leichter und viel mehr zugänglich hat und sehr schnell Antwort geben kann, viel schneller wie wir, meint er, so ist dann die Sprache das Medium, worauf wir dann geknackt werden können. Es ist alles das Auf den Kopf stellen der Gesetze. Also in einem Heft vom Schmalen Weg war es ein Mann, der einen sehr guten Artikel geschrieben hat, ein pensionierter Richter, Thomas Zimmermann, und hat darin gesagt, es geht um Gesetzlosigkeit. In Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz heißt es auch heute noch, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, so wie er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Dann hat er aufgelistet, wo das Sittengesetz drin besteht. Den ersten zwei Jahrzehnte nach 1949, also nach dem Krieg, wurden unter dem Inhalt des Sittengesetzes christlich begründete Normen, Gebote und Grundwerte verstanden, die vor allem folgende Handlungen verboten: Abtreibung, Tötung auf Verlangen, Selbstmord, Ehebruch, vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Inzest, Homosexualität, Doppel- und Mehrehe. Das steht noch immer drin. Es ist unglaublich. Das steht doch immer da. Aber wie weit sind wir von dem entfernt geworden? Fast alle von dieser Aussage sind gekippt. Wolfgang Nesvogel hat ja gestern auch klar gesagt, wenn alle also Schranken weg sind, wenn die weg sind, so, mein Herr, Holländisch-Deutsch, ich verstehe das ja schon, ja? Also, ich mache das extra, ja, dass ihr das versteht, ja. Das ist ja interessant, ja, ihr bleibt am Wach, ja. Also, wenn die alle weg sind, dann ist das Ergebnis letztendlich, dass eine Herrschaft alles übernehmen muss. Das Ergebnis wird es sein. Denn dann ist so ein Chaos da, dann muss ein starker Mann da sein, ein Diktator, der das alles noch ordnet. Das wird das Ergebnis sein. Dann sagt er, Thomas Zimmermann, als Fazit: Namhafte Stimmen in der Rechtswissenschaft, die das Sittengesetz wieder in seiner ursprünglich vom Verfassungsgeber gewollten Bedeutung zur Geltung bringen wollen, gibt es schon seit langem nicht mehr. Gegen diese faktische Abschaffung einer Grundgesetznorm durch Rechtsprechung und Rechtswissenschaft bestehen keinerlei Möglichkeiten einer juristischen Vorgehensweise mit dem Ziel, sie doch noch zur Geltung zu bringen. So seufzt er am Ende resigniert. Er ist Richter gewesen. Er weiß, was das bedeutet. So hat auch Wolfgang es gesagt, heute geht es vielmehr um die Rechtsprechung und Rechtswissenschaft. Und da wird dann genagt, das Grundgesetz selbst wird schon längst nicht mehr angewendet. Denn es regt sich schon, sagt 2. Thessalonicher 2, Vers 7, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ich versuche immer deutlich zu machen, dass dieses Geheimnis in sehr viele Gesetze besteht. Das sind alles kleine Gesetze, die das eigentliche und das gute Gesetz, das Grundgesetz, auf den Kopf stellen. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Es ist nicht so, dass vordergründig der Teufel gesetzlos ist. Nein, er wird viele Dinge herbeiführen, die eben das Gute, die Ordnung Gottes auf den Kopf stellt. Und das wurde spirituell gesehen schon längst von der New Age-Bewegung, von der Esoterik geleistet. Ich sage mal ein bisschen, was New Age, das neue Zeitalter, dann sagte. Sie behaupteten, dass die alte Zeit bestimmt wurde, die neue Zeit von Einheit, die alte Zeit von Zweiheit. Ich habe da ein Buch von Amerikaner Jones, der hat dieses Wort Zweiheit geprägt. Deswegen lasse ich das einfach so stehen. Wir stehen in einer Zweiheit, in einem Gegenüber zu Gott. Wir werden nie eins mit Gott. Das ist ein falscher Ansatz. Und so kommen wir auch mit christlicher Mystik nicht auf den Punkt, denn da behauptet man, dass man eine Verschmelzung mit Gott erfahren kann. Falsch. Wir bleiben immer als Geschöpf den Schöpfer gegenüber. Aber in der neuen Zeit geht es um Einheit, um Mystik, in der alten Zeit um Haben. Neue Zeit um Sein. Oh, wie hat meine Familie das Sein? Oh, wir sind alle so schön im Sein. Und es geht darum, wie wir uns fühlen. Unglaublich. Ihr versteht, was für einen Kampf ich mit meiner Familie gehabt habe. Innerlich, äußerlich alles lieb. Aber ich habe meiner Frau gesagt, wir müssen da weg. Also, dieser eine Tag ist genug, jetzt noch schnell eine Nacht und dann morgens früh aufstehen, alles packen und weg da. Also ich muss mich davon trennen, weil es so lieblich ist, wird man eingewickelt. Ich konnte denen doch nicht klar sagen, das ist böse, was ihr sagt. Das war es an sich nicht. Aber spirituell gesehen war es sehr böse. Dogmatisch, das müsste ich gar nichts von haben. Das wäre ich. Dagegen steht man energisch, energetisch, also alles mit Energie geladen. Früher sollte man über die Natur herrschen und nun macht man sich mit der Natur eins. Früher, da hat man Wissen über Gott. Jetzt macht man göttliche Erfahrung. Früher, da herrschten die Männer. Jetzt ist die Weiblichkeit. Und mit der Weiblichkeit eben auch die Intuition. Die Männlichkeit eben Kopf belastet. Verstand. Also wird so negativ auch gesagt, dass wir das verstehen, dass wir die Gegenüberstellung immer alte Zeit negativ und neue Zeit eben positiv. Aber auch die alte Zeit, da ging es um die Realität. Die neue Zeit um Idealität, Ideale. Und mit Idealität wurde ein Utopia aufgebaut, während man in der alten Zeit diese Welt tatsächlich noch als gefallene Welt, auch als böse Welt darstellen wollte. Nun scheint alles gut zu sein. Nun, diese Utopia ist ganz klar Zentrum von dem, was die Esoterik schon spirituell gebracht hat und was wir heute auch leben.
Ja, guten Morgen. Ich habe hier ein Buch gefunden und zwar auch nochmal von dem Giuseppe Gracia, wo ich gestern schon das Buch über Israel vorgestellt habe. Und er hat geschrieben, die Utopia-Methode, der neue Kulturkampf gegen Freiheit und Christentum. Und das hat mich sehr, sehr erstens mal interessiert, weil ich ja sehe, dass die New Age-Bewegung oder die Esoterik oder das, was heute in der Welt geschieht, auch in der Christenheit, ganz viel dahin geht, es gibt ein Utopia. Etwas, was einfach nur schön ist, was einfach nur heil ist, wo kein Leiden ist und so weiter. Und der Autor geht hier davon aus, dass man besonders im Westen hier das kritisiert, was wir hier leben und dafür den Osten dann idealisiert. Und das ist auch im Grunde so, denn der Buddhismus oder dieses ganze Spirituelle aus dem Fernosten, das wird bei uns hier immer mehr populär. Und das bedeutet eben auch kein Leiden in dieser Welt. Also wer noch leidet als Buddhist, der ist noch nicht erleuchtet. Ich möchte ganz kurz nur ein ganz kleines Beispiel aus diesem Buch vorlesen und zunächst mal, was er sagt, was ist dann die Utopia-Methode? Die Utopia-Methode funktioniert im Kern so, dass eine vorgefundene menschliche oder gesellschaftliche Realität mit einem Wunschbild verglichen wird, das nirgends real existiert, sondern nur dazu dient, Fundamentalkritik zu legitimieren. Und dann sagt er, statt also die Realität und Geschichte des Westens mit der Realität und Geschichte anderer Kulturen zu vergleichen, etwa derjenigen von China, Afrika oder von Ländern im islamischen Raum, wird die westliche Realität mit Utopia verglichen. Und dann nennt er das an einem Beispiel der Familie, macht er das deutlich. Zum Beispiel, er sagt, wenn ich zum Beispiel meinen real existierenden Lebenspartner nehme, der zwar liebevoll ist, aber nicht immer, zwar eine Lebenshilfe, aber nicht die ganze Zeit über, der also Fehler und Schwächen hat wie alle Menschen, und diesen Menschen dann mit einer Traumprinzessin oder einem Traumprinzen vergleiche, wird die Enttäuschung über meinen real existierenden Partner, bewusst oder nicht, zunehmen. Immer neue Schattierungen und Ungerechtigkeiten sind zu beklagen. Jedes real existierende Gesellschaftssystem ist mangelhaft und muss gegen Utopia verlieren. Vor allem, wenn man die Realität anderswo auf der Welt systematisch ausblendet. Ja, dann geht er eigentlich ganz durch, dass man ja gerade hier in unserem Land alles, was hier ist, kritisiert im Sinne von, wir müssen alles nur die Liebe üben. Wir haben das gehört, wie seicht die Predigten werden. Das ist alles ein Beispiel davon, von diesem spirituellen Einfluss nicht mehr leiden. Wir dürfen niemanden mehr konfrontieren, sondern wir müssen Liebe haben. Wir dürfen keine Unterschiede machen. Wenn wir das eben gesehen haben mit dem Einssein, da muss man ganz klar sagen, das ist die Basis von dem, was die Esoterik will oder damals die New Age-Bewegung schon damals als Ziel formuliert hat. Einssein. Die Zeitung der Allianz ist auch umbenannt worden. Wir haben da gestern auch von gehört, wie viel es umbenannt wird in dieser Zeit. Und da heißt es jetzt Eins. Und wir gehen immer mehr dahin, eins zu werden, und keine Unterschiede dürfen es mehr geben.
Ich noch das vorige Bild haben? Das vorige Dior, nochmal die Gegend.
Also, als ich meine Frau begegnete, dachte ich, oh wow, Utopia. So, es war wirklich Utopia. Oh, 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 oh. Aber wenn ich da drin dann stecken geblieben wäre, dann wären wir schon 100-mal geschieden, glaube ich. So, da fällt man dann eben ganz runter.
Also, das musste auch erst Utopia sein.
Ja, kann man so oder so sagen. Aber bei meiner Frau ist es ein bisschen schwierig. Also auch bei mir, ich sage mal so, immerhin war meine Frau an der Stelle schon verheiratet. Dass wir sehen, dass eben die Realität von dem, was ist, völlig ausgeblendet wird. Und das darf sein in Utopia. Ja? Das ist eben eine Sache. Deswegen bin ich jetzt überhaupt nicht stolz auf dem, wie wir zusammengekommen sind. Das ist furchtbar. Aber der Herr hat aus diesen krummen Wegen doch noch was Gerades geschrieben. Da sind wir sehr dankbar. Aber wir müssen in der Realität auch unter Augen sehen, dass das alles mit einem ganz falschen Zeichen anfing. Machen wir weiter. Also, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Also, Jesus sagte, Matthäus 24, 5, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 23, wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Die großen Zeichen und Wunder bestehen auch in solchen Erfahrungen. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Da sind falsche Christusse statt wahrer Christus. Da ist der Antichrist statt Jesus Christus. Da sind viele Antichristen statt Christus Jesus. Da ist der Geist des Antichrist statt den Heiligen Geist. Da ist Kraft statt Person. Da ist Wirkung statt Wahrheit. Und da geht es heute drum. Wie viele auch in den Gemeinden fragen heute, wie wirkt das da? Was fühle ich? Was spüre ich? Und wenn keine Wirkung spürbar da ist, dann scheinen sie aus. Und das ist eine ganz böse Entwicklung, die eben diesen antichristlichen Geist und auch in den Gemeinden Vorgang lässt. Und dann merkt es nicht. Man meint, solange man noch Jesus ausspricht, dann ist er auch drin. Wobei Paulus schon von Anfang an sagte zu den Korinthern, pass auf, es gibt falsche Christusse. Einen falschen Geist und ein falsches Evangelium. Und deshalb, und das ist eben eine zentrale Aussage, die wir ja auch in unserem Buch also ausgewählt haben, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Nun, das ist eine ganz seltene Aussage, die wir in unserem Buch auch erklären, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, also da musst ihr das Buch lesen. Also, ich möchte weitergehen, weil der Grund in dem Gericht Gottes liegt. Zweiter Punkt, eben die Sitte des Zusammenkommens. Die Sitte der echten Gemeinschaft. Diese wird ja da ausgesagt, dass eben unsere Tätigkeit in der Endzeit es sein soll, unser Zusammenkommen nicht zu versäumen. Und das Versäumen sei bei einigen Sitte. Wir sollten uns vielmehr gegenseitig ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heran nahen seht. Also wenn wir das sehen, dann müssen wir alles daran geben, Gemeinschaft unter und miteinander zu pflegen. Diese Gemeinschaft fing im Garten Eden an, wo Gott die Menschen machte. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist so eine unglaubliche Aussage. Also, im Glauben, ich sage das ganz kurz, also vielleicht tue ich einige von euch überfordern, das lasst uns Menschen machen, deute ich so und einige andere, dass dieses uns ein Heer von Engeln war. Nicht nur die Dreieinigkeit Gottes. Ich sage nicht nur, ich würde das nicht ausschließen, aber das lasst uns Menschen machen nach unserem Bild in Vers 26, da müsste man diese Engel einordnen, die sonst auch an anderen Stellen ganz konkret als diejenigen waren, die dabei waren, als die Schöpfung gemacht wurde. In Hiob Kapitel 38 findet man konkret das beschrieben. Aber natürlich, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, das ist im Bilde Gottes, das ist nicht im Bilde Engel. Ja, im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und das ist nirgendwo den Engeln zugesprochen. Man kann sich vorstellen, dass obwohl die Engel vielleicht mehr Möglichkeit haben als wir, dass sie deswegen eifersüchtig waren auf das, was den Menschen gegeben wurde. Und diese im Bilde Gottes geschaffen sein, bestand in der Tatsache einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Darum ist eben diese Beziehung von Anfang an Ausdruck, positiv gesehen zunächst mal, von der Gottebenbildlichkeit. Das heißt, diese Gottebenbildlichkeit ist nicht nur ein Bild Gottes in uns, sondern entspricht auch die Beziehungsfähigkeit, die Gemeinschaftsfähigkeit auf einer Ebene, die Engel so nicht haben. Nochmals, die Engel so nicht haben. Deswegen wird genau das von den bösen Engeln angefochten. Wir sollen also unser Zusammenkommen nicht versäumen. Also heute wird diese Sitte des Zusammenkommens auf Ebene der engsten und grundlegendsten Gemeinschaft, die zwischen Mann und Frau besteht, zerstört. Und da kennen wir natürlich, will da nicht viel drauf eingehen, wir haben das auch schon immer wieder gehört, dieses Gender Mainstreaming, eben diese politische Strömung, die aus dem Feminismus entstand, das Feminine, das sich aus dem Maskulinen entfernen wollte und für sich darstellen wollte in der Führerschaft, die Frauenemanzipation, Elke war damals auch ganz und gar da drin. Dann diese 68er-Bewegung, eben die Bewegung, wo freie Sexualität nun als Prinzip über echte Beziehung, wo drin Sexualität eine Rolle spielt oder einen Rahmen hat, gelebt werden sollte. Und dann drittens den Sozialismus oder auch den Kommunismus, die Aufhebung der Klasse der Geschlechter. Das ist die Grundlage, die politische Grundlage von Gender Mainstreaming. Deswegen, so sagt Paulus dann, und greift dann das Zusammenkommen von Mann und Frau in einer Ehe, auch dargestellt in 1. Mose 2 am Ende, Vers 24, wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Nun, sie bleiben so zwei. Aber diese Einheit ist Gott gewollt und unglaublich tief. Dieses Geheimnis ist groß und nun kommt er auf eine Deutung, die das von oben her deutet. Ich deute, sagt Paulus, auf Christus und die Gemeinde. Auf eine Gemeinschaft zwischen ihm, der hier lebende Gemeinde. Diese Gemeinschaft sei Prototyp nun auch für das, was in einer Ehe eigentlich sein sollte. Leider nach dem Sündenfall alles korrumpiert und kaputt gemacht. Da fing es an. Und damit geht es immer weiter, dass der Herr bis zuletzt Gemeinschaft mit seiner Gemeinde sucht. Auch bei dieser katastrophalen Gemeinde Laodicea sagt er noch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Nun, wer ja diese Deutung auch folgt, dass die sieben Gemeindetypen in der Offenbarung 2 und 3, die ja einen gewissen kirchengeschichtlichen Abriss geben über Gemeinde, dann ist das die letzte Gemeindeform, diese Form, wo wir, würde ich sagen, alle drin leben. Eine Suppe von Menschen, die meinen, sehr reich zu sein, aber der Herr sagt, ihr seid bitterarm. Aber dennoch steht er vor der Tür. Er kann nicht mehr in dieser Gemeinde sein. Das ist eben das Übel dieser Zeit. Er steht vor der Tür und klopft an. Und dann sagt er, wenn jemand meine Stimme hört, er kann nicht mehr davon ausgehen, dass die ganze Gemeinde meine Stimme hört. Er spricht einzeln an. Gemeinschaft in der Endzeit. Er tatsächlich immer mehr auf Einzelnen, die Teil vielleicht von Gemeinden sind, angesprochen, die dann sich auf das einlassen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ausdruck, engste Gemeinschaft hier, auch im Sinne von dem gemeinsamen Essen. Und so entstand es, dass Gemeinschaft nicht nur hinter den Bildschirmen zu Hause stattfand, weil schöne Internet predigt. Nein, es fing an, bei dem Tag des Pfingstfestes waren sie alle an einem Ort beisammen. Sie sind zusammengekommen. Das bezeichnet Gemeinde von Anfang an. Das kann man nicht zerstreuen, man muss zusammenkommen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wie, sagten dann die Leute, hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Vers 17, und es wird geschehen in den letzten Tagen. Spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Was ein Gemeinschaftswille von Seiten Gottes in dieser letzten Zeit, dass er auf alles Fleisch das ausgießt. Und ich kann das auch von meinen Eltern sagen. Ich habe mehrfach unglaubliche Aussagen aus ihrem Mund gehört. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist an dieser Stelle sich das eingegeben hat. Aber ich kann aussagen, wenn dann nicht eine konkrete Entscheidung stattfindet und die Aussage nicht mehr den alten Dingen, nicht mehr die falsche Religiosität, nur Jesus Christus, dann bleibt das nicht. Aber der Geist Gottes gibt Möglichkeit. Als sie es aber hörten, die Menschen, die dann diese Predigt von Petrus zu Ende hörten, wo sie selbst auch noch beschuldigt wurden, dass durch sie Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, tut Buße, tut Buße. Die erste Verkündigung von Johannes der Täufer. Dann die erste Verkündigung von Jesus Christus. Tut Buße. Und jeder von euch, und nun kam das dazu, weil nun ein Anlass durch den Geist gegeben wurde, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, in eine ganz neue Art von Gemeinschaft treten. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber eben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sehr wichtige Aussage über das Bleiben in Christus. Das muss geübt werden. Und das Wort Gottes, die Lehre der Apostel muss im Mittelpunkt stehen. Was lehrte Paulus über das Wort Gottes? 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist vom Gottes Geist eingegeben und nützlich erstmal zur Belehrung. Und leider hören die meisten Christen hier auf. Belehrung kann man auch immer so von außen stehen lassen. Der eine lehrt dies und der andere das und dann geht es um Vorentrückung und Nachentrückung und Millennialismus und was es alles gibt für Pipapo und man meint, wenn man bloß die richtige Lehre hat, dann ist man in Ordnung. Aber Leute, es geht doch weiter. Zweites, zur Überführung. Das geht an mir dran. Da bin ich angesprochen. Das heißt, da kann ich mir nicht mehr aus den Schneider lassen. Wenn das geschieht, dann muss ich Buße tun. Und dann stehe ich da so nackt wie ein Pudel und muss zugeben. Martin, du bist ein Sünder. Du behauptest zu deiner Frau, ich liebe dich, aber du handelst nicht danach. Das sagt sie mir auch. Aber sie sagt es recht. Ja? Also, aber dann merke ich, wie unmöglich das ist, weil ich in eine unglaubliche Mühle komme. Also dann kommt man so in eine Zwickmühle. Ja, was soll ich jetzt machen? Also soll ich jetzt machen, nur was sie sagt? Nein, sagt die Schrift. Also ich bin ein Mann, ich soll irgendwie führen. Und dann führe ich und dann ist es wieder nicht gut. Ja, also wir merken, die Sünde ist so durch und durch. Also wir kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus, wenn nicht der Herr sagt, tut Buße. Und wir merken dann, wenn wir wirklich Buße tun, dass auf einmal das Gleiche, was wir tun, dann auf einmal durchgeht. Also weil der Herr es dann gibt und es nicht mehr von uns gemacht ist. Das ist eine ganz andere Nummer. Da werden wir so überführt von unserer Sünde. Und wenn wir überführt werden, dann werden wir zurechtgewiesen, wieder auf den rechten Weg gebracht. Denn wir waren auf eigenen Wegen. Das ist doch die Sünde. Auf eigenen Wegen gehen. Und dann werden wir, nachdem wir überführt wurden, auf dem Weg Jesu zurückgebracht und werden weiter in der Gerechtigkeit erzogen. Indem wird der Glaube oder das Wort Gottes dann ganz persönlich. Und sehen wir auch, dass wenn wir bestimmte Worte Gottes lesen, vielleicht sind wir lehrmäßig mit manchen Ansätzen, die wir so für uns daraus ziehen, nicht in Ordnung. Aber es kann sein, dass ein Wort, was lehrmäßig vielleicht was anderes aussagt, uns persönlich doch auf eine Nummer bringt, dass wir Buße tun. Und das ist wunderbar. Also Bruder hat ja dieses Wort, das zuerst den Juden missioniert werden soll, für sich persönlich in Anspruch genommen. Das muss er machen. Aber diesen Auftrag haben wir nicht alle. Aber es ist wunderbar, dass er persönlich, das heißt auf die Ebene der persönlichen Führung angenommen hat. Und das sind eben diese Dinge, die häufig aus dem Auge verloren werden. Durch dieses Wort im Mensch wird der Mensch Gottes ganz zubereitet sein, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wenn wir diese beide mal nebeneinander setzen, also diese Wort aus 2. Timotheus 3, Vers 16 und Apostelgeschichte 2, 42, dann finden wir also eben diese Gemeinschaft hier beschrieben. Und ich stelle das mal neben der Überführung. Da fängt Gemeinschaft an. Ja? Wenn wir uns überführen lassen. Und Brechen des Brotes, das ist ja etwas, wo wir den Tod des Herrn Jesus als eine Notwendigkeit für unsere Erlösung verkünden. Da stellen wir den Weg zur Rechtweisung wieder her, indem wir Gemeinschaft mit ihm, der der Weg ist, haben. Die Gebete ist etwas, wo wir ständig auch in eine Erziehung eintreten. Gebet ist nie nur Fürbitte, sondern ist auch immer wieder ein Zurückziehen und ein sich besinnen auf die Gemeinschaft, die wir haben in dem Herrn Jesus, eben mit dem Vater und mit seinem Sohn. Drittens, Acht haben aufeinander. Nun, da heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, wie eben Hebräer 10 sagt, weil unser Herz trügerisch ist, mehr als alles. Und es ist unheilbar. Ich habe es eben gerade so gezeigt. Das ist unser Herz. Es geht gar nicht anders. Wir müssen das immer wieder erkennen. Wer kennt sich mit ihm aus? Das heißt, darum brauchen wir Gemeinschaft. Alleine in der Mann-Frau-Beziehung, wenn meine Frau nicht immer wieder mich spiegelt und sagt, hey, wie ich dann drauf bin, dann würde ich immer denken, ich bin in Ordnung. Ja, das ist furchtbar. Dann werde ich jetzt hochnasig. Und das ist so gesund, dass wir auf den Teppich gebracht werden. Aber natürlich, wenn es geschieht, dann ist da irgendwie eine Rebellion. Das sind wir doch. Wer kennt sich mit dieses trügerische Herz aus? Jeremia 17, Vers 10. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Darum müssen wir, wie es auch David in Psalm 139 sagt, beten. Erforsche mich, Gott. Und damit gibt er allgemein Erlaubnis den Herrn. Und wir dürfen es ihm auch sagen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite du mich auf dem ewigen Weg. Das brauchen wir. Der Herr soll uns prüfen und erforschen. Und zwar, um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Und darum müssen wir die Taten auch überprüfen. Und ein anderer ermuntern auf diesem Weg. Jeremia 36, 3. Vielleicht, und das ist eben der Auftrag von Jeremia gewesen, immer wieder in diese Wunde hereinzusprechen. Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke. Dass sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg. Und ich ihre Schuld und ihre Sünden vergebe. Nun, das war seine Aufgabe. Lasst uns aufeinander Acht haben, uns zu Liebe und zu guten Werken anzureißen. Und lasst uns einander gegenseitig ermuntern. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit also einen Vortrag gehört von jemandem, der Corona als Chance bezeichnete. Und darin Dionysius aus 260 nach Christus zitierte. Das als ein Beispiel von gute Werke in der Corona oder in einer Pandemie. Damals war es eine richtige Pandemie mit diesen Pestplagen damals. Es erwiesen die meisten unserer christlichen Brüder grenzenlose Liebe und Treue, schonten sich nie und dachten nur an die anderen. Die Gefahr nicht achtend, pflegten sie die Kranken, besorgten alle ihre Bedürfnisse und dienten ihnen in Christus, und mit ihnen verließen sie dieses Leben. Sie starben mit heiterer Freude. Auf diese Weise verloren die besten unserer Geschwister ihr Leben. Leute, das ist eine ganz andere Nummer.
Abstand ist die neue
Nächste. Unglaublich. Genau. Das durfte er nicht. Dann können wir natürlich gerne eben diese wunderbaren Maßnahmen der Regierung folgen. Also bloß keine Gemeinschaft. Aber das war ja eine Nummer. Also das zeigte von echte Hingabe in der Liebe. Eben zu Liebe und zu guten Werken anzureisen, besteht aber auch darin, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitten ist. Und darauf zu achten, wie es auch Hebräer 12 sagt, Vers 15, dass nicht jemand unter der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Puh! Dann müssen wir einander wirklich beobachten. Dann müssen wir uns fragen, wenn wir sehen, wie Leute manchmal die Bitterkeit aus ihrem Mund sprudeln lassen und Unvergebenheit. Das ist eine Realität in Gemeinden, wo man zusammenkommt, da lernt man doch aneinander. Und da müssen wir wirklich darauf achten, denn das macht Gemeinden kaputt. Und in der Endzeit wird die Bitterkeit durch sehr viel Teuflisches, durch unglaubliche Missverständnisse nochmal eins draufgegeben. Das ist, was immer mehr zunehmen wird. Darum ist unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Nun, die Aussage von dem Apostel am Ende von dem Brief an den Epheser ist schließlich oder letztlich. Nun können wir das schließlich verschiedentlich deuten und sagen, okay, was bedeutet das? Er macht erst eine ganze Auflistung von wie wir miteinander umgehen sollen in der Gemeinde und was die Umgang in der Familie angeht und so weiter. All diese Dinge werden geklärt und dann schließlich. Nun schließlich bedeutet natürlich schon, dass die Grundlagen erstmal stimmen müssen, ja. Aber schließlich kann auch auf die Endzeit gedeutet werden. Dass je mehr wir am Ende kommen, je mehr diesen Kampf aus der unsichtbaren Welt tobt. Und je mehr diesen Kampf tobt, je größer die Verwirrung. Da werden allerhand Gesetze, das heißt in Russland, in allen Ländern, werden Gesetze auf den Kopf gestellt. Denn es geht um diese Mensch der Gesetzlosigkeit. Und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, die so wirksam ist, die zunächst mal schön zu sein scheint, aber es nicht ist. Das ist ein Kampf. Und da kann man nur auf die Knie gehen. Es ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher, gegen geistige Mächte. Nun, diese griechischen Worte deuten an, also man kennt das ein bisschen aus der griechischen Mythologie, die Archai, das sind tatsächlich sehr große, umfassende Wesenheiten, die auch in der Politik wirksam sind. Und die Geschicke der Könige, nun deute ich das ein bisschen um, wie Wasserbäche lenken. Das ist nicht nur von Gott gegeben. Warum? Denn Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Gott sendet also auch diese Gewalten, diese Mächte, diese Weltbeherrscher und diese Pneumatika, übrigens das sind Geister, die in den Gemeinden wirksam werden, um die Menschen zu kippen. Christus hat sich zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über eben jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Damit verbinden wir uns. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und der Sohn sitzt dort hoch über all diese Mächte. Und nur in der echten Gemeinschaft mit ihm können wir geistig kämpfen. Und darum ist es so wichtig, sich immer wieder in dem zu besinnen. Dann, sagt 2. Thessaloniker 2, Vers 8, wird der Gesetzlose offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen. Und hier muss etwas ganz Gravierendes geschehen, dass der Herr Jesus mit einem Hauch seines Mundes, mit einem Wort, ihm ein Ende bereiten wird. Nach seiner Erscheinung, wenn er kommt, das heißt, hier wird gesagt, er wird dann, nachdem dieser erschienen ist, wenn das alles offenbart wird, wird er erscheinen, es wird irgendwie ein unglaublicher Kampf geben, wie es auch ausgeht. Ob das geistlich ist oder wirklich in dieser Welt, ich glaube das Letzte, dass es auch in dieser Welt stattfindet. Aber es wird stattfinden. Was für ein Trost. Lasst uns nun einander ermuntern. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Wir wandeln in der Hoffnung. Denn das ist uns Nationen doch gegeben. Dieses Geheimnis an uns, Kolosser 1, 27, ist doch Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir leben in Hoffnung auf eine zukünftige Herrlichkeit. Und alles theologische Geschwabe, wie wenn das Reich Gottes schon hier sei und das Stück weit dieser Herrlichkeit schon spürbar sei, ist eine Riesenverführung. Nein, wir halten fest an die Hoffnung. Warum? Weil der, der die Verheißung gegeben hat, treu ist. Zu seiner Zeit, und dass wir zur rechten Zeit sein, wird er uns in diese Herrlichkeit aufnehmen. Also, wir haben nachgedacht über Gemeinschaft in der Endzeit, über das Herannahen des Tages gesprochen, über die Sitte des Zusammenkommens und das Achthaben aufeinander. Das hat noch viel mehr Aspekte, da kann man vieles drüber sagen. Mit meinem leiblichen Vater habe ich immer wieder versucht. Ja, es war mir ein Anliegen. Ich habe ihn geliebt. Ich habe immer wieder auch mit ihm dann, hier, das war im letzten Jahr, Mitte November, noch meine letzte Fahrradtour mit ihm. Das ist so ein Duo-Fitz, da kann man dann zusammensitzen und so weiter. Fand er wunderbar. Also, und diese letzte Tour, ich erinnere mich noch gut, wir sind dann durchs Dorf gefahren mit dem Tour. Und es war eigentlich gar nicht so schlechtes Wetter, hatte gute Handschuhe an und so weiter. Und dann sagte er zu mir, ich habe so kalt. Ich habe so kalt. Und dann habe ich angehalten, gerade ein bisschen Sonne geschienen, habe ich seine Hände genommen, habe ich da reingeblasen. So wie er mir das damals als Kind hat, habe ich ihm ein bisschen geholfen, ein bisschen. Dieses bisschen, das ist ja unsere Arbeit. Was der Herr daraus macht, das ist seine Sache. Wir können nur ein bisschen helfen. Nun, das mit meinem Vater, mit meiner Familie muss ich abgeben. Also, heute ist Dienstag. Morgen Abend fliege ich nach Nepal. Ich werde dort dienen. Ich werde dort Gemeinden besuchen und Christen, die dort aus dem Hinduismus herausgekommen sind, ansprechen. Die sitzen dann ganz einfach in einer Garage. Und die hören auf das Wort. Sie wollen hören. Sie stärken sich. Es ist ein klein bisschen eine Erweckung dort in Nepal zu dieser Zeit. Es ist wunderbar. Ich freue mich sehr darüber, da zu sein. Aber ich gehe auch in Nepal. Ja? Ich gehe auch mit Sitten. Denn die Umstände sind nicht so optimal wie hier. Ich bin einmal von dort zurückgekommen und habe über 3 Tage 41 Fieber gehabt. Ich dachte, oh hey. Das könnte wieder geschehen. Ich gehe mit Sitten, aber ich möchte gehen, um dort vielleicht diese paar Christen, die ich dort begegnen darf, zu stärken im Glauben und Vertrauen auf ihn. Die Gemeinschaft, die wir in dieser Endzeit alle haben sollen, die wir suchen sollen, wo wir dabei stehen bleiben sollen. Amen.
Amen.
Ich spreche noch ein Gebet und dann schließen wir ab. Jesus Christus, danke dafür, dass du diese, ja, die Klarheit auch gibst über Gemeinschaft, diese Endzeit. Herr, wir können nur so ein bisschen helfen, aber du kannst auf ewig hin helfen. Darum müssen wir Gemeinschaft mit dir, der du im Himmel bist, und mit dem Vater suchen und miteinander. Und die Sitte, nicht zusammenzukommen, meiden. Wir sollen zusammenkommen. Das hast du gesagt. Auch wenn es Not macht. Auch wenn wir einiges auch aufbringen müssen, zu kommen, zu gehen. Du möchtest uns allen diese Sitte des Zusammenkommens aufs Herz legen. Und dass wir in der Gemeinschaft immer wieder uns in der Hoffnung dieser zukünftigen Herrlichkeit stärken. Weil wir wissen, Herr, du bist treu. Wir preisen dich. Amen.
Amen. Amen.